Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge dieses Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Von diesem Podcast gibt es jeden Dienstag eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcast-Plattformen und jeden Monat am zweiten Dienstag eine Folge im Podcast von Landsiedel NLP Training. Heute geht's weiter querbeet durch alle möglichen Themen mit dem Schwerpunkt zum Thema Lernen. Ja, es ist jetzt schon wieder eine ganze Woche her seit dem letzten Dienstag, seit dem letzten Podcast, der auch querbeet ging. Ich wollte ja anfangen, einige Fragen von Hörern zu beantworten, hatte mir 10 Fragen rausgeschrieben, fing mit der ersten an, war gerade in der Einleitung, plötzlich war eine Dreiviertelstunde vorbei, weil es mich dahin gemeandert hat durch alle möglichen Themen. Das Feedback war entsprechend gemischt. Es gab Leute, die meinten, das war der beste Podcast überhaupt, den ich jemals gemacht habe, und andere meinten, nochmal einmal so ein Podcast und das wäre es dann gewesen. Also ein sehr unterschiedliches Feedback. Von daher gerne gib mir Bescheid, wie dir der Podcast gefallen hat. Dann kann ich mich entsprechend darauf kalibrieren. Zumindest eine Sache war sehr besonders. Auch gleich am letzten Dienstagabend war ich auf dem Grillfest und plötzlich sprach mich eine Frau an. Bist du der Ralf Stumpf von dem Podcast? Boah, das war großartig. Das erste Mal im Leben, dass ich auf meinen Podcast angesprochen worden bin, nach nur 21 Wochen, wo ich den aufnehme. Was ich dann auch noch sehr interessant fand, ist, dass die Frau zu mir meinte, sie hört sehr gerne Podcast und so 3-4-stündige Podcast wären für sie gerade angenehm. Damit kann und will ich nicht dienen. Ich versuche eigentlich immer bei einer halben Stunde zu bleiben. Meistens scheitere ich daran. Es dauert zwischen 30 und 60 Minuten. Ich bin sehr gespannt, wo ich heute lande. In dem Gespräch, was sich dann daraus ergeben hat, ging es auch um das Thema Lernen und Lehren, und das hat sich in der letzten Woche so ein bisschen in den Vordergrund gespielt, gedrängt, wie immer man das auch sagen soll. Wir hatten in der Jablonski-Straße jetzt vorletzte Woche Master, und da ging es um das Thema Sleight of Mouth Pattern, also das NLP-Sprachmodell. Und wenn man im NLP mit einer Gruppe von Leuten Sprache unterrichtet, dann lässt sich's fast nicht verhindern, dass sich doch der eine oder die andere irgendwie an Schule erinnert. Und ich weiß jetzt ja nicht, wie es dir geht, ob die Erinnerung an Schule eine ist, wo du sagst, juhu, juhu, Schule, da geht's mir gut, da geht's mir gut, oder ob es dir eher so geht, wie es leider den meisten geht, dass der Schulanker, wenn er ausgelöst wird, kein so guter Anker ist. Ich erinnere mich da an eine junge Teilnehmerin, die war so um die 18, gerade frisch Abitur gemacht und hat dann mit ihrer NLP-Ausbildung angefangen. Und die saß im Seminar und die guckte so streng und so unglücklich, dass ich sie wirklich nach dem ersten Tag angesprochen habe und meinte, was ist mit dir, warum schaust du so schlimm? Und dann war sie ganz erstaunt und meinte, wieso sie schlimm gucken würde. Nein, sie versuche nur einfach aufzupassen im Unterricht. Und ich fand das so schlimm, dass sie mein NLP-Seminar Unterricht genannt hat. Ich habe eine sehr lange Geschichte mit dem Thema Lernen und Lehren. Also zum einen, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die es wirklich auf der Welt gibt. Ich bin wirklich gerne in die Schule gegangen. Also ich kann es einfach nur so sagen, ich bin gerne in die Schule gegangen. Das Einzige, was mich damals gestört hat, war das frühe Aufstehen. Gut, inzwischen ist das Thema auch vorbei. Ich stehe inzwischen auch sehr gerne früh auf. Aber damals war das überhaupt nicht meine Zeit, früh in der Schule zu sein. Aber wenn ich dann mal dort war, war ich wirklich gerne in der Schule. Mir hat das Spaß gemacht. Ich glaube, den Lehrern hat es mit mir nicht so viel Spaß gemacht. Es gab da Lehrer, die haben meinen Eltern am Elternabend gestanden, dass sie sich ein bisschen fürchten vor meinen Fragen. Ich glaube, das Fürchterliche an meinen Fragen war, dass die schon immer irgendwie zum Thema gepasst haben, aber irgendwie halt auch nicht. Das heißt, ich habe die Lehrer aus dem Stoff gebracht. Und was ich damals schon so erstaunlich fand an der Schule, das weiß ich noch wie heute, ist, ich fand das so seltsam, wieso es in der Schule so ist, dass der, der es weiß, fragt die, die es nicht wissen. Ich habe das nie verstanden, warum die Lehrer die Schüler fragen. Also ich hätte das viel, oder ich finde das bis heute viel natürlicher, dass wenn ich was lernen will, dann frage ich. Aber Es ist unüblich. Ich habe sehr viel auch mit Frau Birkenbiel später zusammengearbeitet. Die ist für mich nach wie vor das Idol, also die Koryphäe, was Lernen und Lehren betrifft. Ich habe unglaublich viel von ihr und von Klaus Marwitz. Das sind meine beiden großen Vorbilder, aber schon auf Platz 1 Frau Birkenbiel. Ich habe viel von ihr gelernt und sie meinte immer, dass wir in Deutschland eine Sagekultur haben, aber keine Fragekultur. Wir würden das Fragen nicht lernen. Das Fragen stellen würde bei uns auch nicht belohnt werden. Und es gäbe wohl, meinte sie, auch nur in Deutschland diese merkwürdige Formulierung mit den dummen Fragen. Frag nicht so dumm. Das wäre in anderen Ländern unbekannt, das Konzept. Und sie meinte, es wäre gut, man würde lernen, Fragen zu stellen. Und das ist wirklich sehr spannend. Also es gibt ja von Frau Birkenbiel auch ein paar sehr gute Ideen, wie nähere ich mich einem Stoff, wenn ich was Neues lernen will. Also ich will mich mit irgendwas beschäftigen und dann nähere ich mich dem jetzt. Und dann ist natürlich die erste Idee eigentlich nach Frau Birkenbiel. Ja, ich überlege mir Fragen zu diesem Stoffgebiet. Mir fällt das auf, oft wenn ich mit Kindern und Jugendlichen rede. Ich habe früher viel Coaching gemacht für Schüler und Studenten. Jetzt nicht mehr so. Und habe dann fing halt auch mit Fragen an. Dann war oft zum Beispiel zum Thema Biologie oder Erdkunde oder Geschichte, war dann meine Frage, ja, was interessiert dich denn daran? Was hast du daran für Fragen? Und ich bekam ganz oft ein völlig erstauntes Gesicht zur Antwort. Wieso Fragen? Naja, ich will, muss halt das lernen, was ich lernen muss, will. Aber Fragen, was könnte daran interessant sein? Und das ist wirklich erstaunlich. Also die Fragen sind das Erste, damit geht's los. Frau Birkenbiel hat da auch sich dann was überlegt, eine ganz lustige Technik mit einer Zufalls-ABC-Liste. Also wenn man nach Birkenbiel lernt, hat man ja ein Fundus an ABC-Listen. Und eine davon soll quasi immer so sein, dass darauf Zufallsworte stehen. Und dann nimmt man quasi diese Zufallsworte und überlegt sich dann dazu Fragen. Das ist mal ein Anfang. Bei Klaus Marwitz im Alpha-Reading-Seminar haben Fragen auch eine ganz große Rolle gespielt. Ich fand seinen Ansatz fast ein bisschen geschickter. Bei ihm gingen die Fragen halt wirklich von einem selber aus, also von den eigenen Zielen, von den eigenen Lebensentwürfen, wo man halt mit sich und im Leben hin will. Und eine Übung hat mich bei Klaus Marwitz wirklich sehr beeindruckt. Das war ja ein Seminar Alpha-Reading, also übers Lesen. Und dann meinte er so, er hätte also jetzt extra für uns einen international anerkannten und hochbezahlten, super tollen Experten mitgebracht, der kostet 1.000 € die Stunde, aber er hätte den für uns hier eingeladen und dann setzte er ein Buch auf einen Stuhl und meinte, das wäre der Experte und wir dürften diesem Experten jetzt Fragen stellen. Und dann guckten wir alle ein bisschen doof und dann meinte Klaus Marwitz, naja, die meisten Leute wenden sich jetzt an diesen Experten und sagen, ja, dann erzählen Sie doch mal. Und dann sagt der Experte, ja, was denn? Und dann sagen die Leute, ja, alles. Dann sagt der Experte, wie alles? Ja, von Anfang an. Ah. Und dann erzählt der Experte eben von Anfang an, kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen. Dann meinte Klaus Marwitz, also so ein Buch kostet dann vielleicht 10, 20, 30 € und das ist ja viel Geld. Und dann denkt man sich, also wenn ich schon 20, 30 € dafür bezahle, dann will ich aber auch jedes einzelne Wort, was in diesem Buch drinsteht, wirklich verstehen und verdauen und komplett inhalieren. Auch wenn es mich dann Stunden kostet, das Buch zu lesen. Und wenn ich überlege, wenn ich statt des Buches die Gelegenheit hätte, vielleicht dem Autor des Buches eine Frage zu stellen, das, was mich wirklich interessiert, auf den Punkt. Wow, da würde ich mir Gedanken machen. Ich habe auch mal überlegt, das ist eine gute innere Übung. Angenommen, ich hätte jetzt die Gelegenheit bei Tony Robbins, das ist meines Wissens der beste Coach der Welt. Also, ich habe vor vielen Jahren mal gehört, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Damals hieß es in der NLP-Szene, sein Coaching-Satz, also den Preis, den er nimmt, ist für ein Jahrespäckchen eine Stunde im Monat, also eine Sitzung im Monat, die man bei ihm bekommt, 1 Million Dollar. Das ist mal so eine Idee, wie man sich als Coach positionieren kann. Also mal angenommen, ich hätte die Gelegenheit, bei Tony Robbins eine Stunde Coaching zu nehmen. Und ich könnte ihm sozusagen eine Frage stellen. Dann ist ja die Frage, die ich mir selber stellen muss, wie lange nehme ich mir Zeit an Vorbereitung, um diese eine Frage zu finden? Also ich habe mir oft überlegt, wenn ich solchen Leuten eine Frage stellen könnte, ich glaube, ich bräuchte wirklich Tage, um diese eine Frage wirklich zu formulieren. Was ist denn jetzt die entscheidende, die wirkliche, die wichtige, die richtige Frage? Und du ahnst, das sind alles Sachen, die werden in unserer Schule normalerweise überhaupt nicht gelehrt. Ach, Fragen stellen, ja meine Güte, du musst nicht fragen, du sollst einfach das lernen, was der Lehrer unterrichtet und was in der Prüfung abgefragt wird, so läuft das in der Schule. Ja, die meisten Leute haben ein, ich will nicht sagen Schultrauma, aber es ist zumindest so, dass Schule jetzt nicht der beliebteste Ort für sie im Leben ist. Bei mir war das, wie gesagt, anders. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum eigentlich? Und ich glaube, der Grund, warum das bei mir anders ist, ist, dass ich weniger gelernt habe als die meisten anderen Menschen. Also bei mir fand viel Erziehung nicht statt, die normalerweise stattfindet, weil durch die Trennung meiner Eltern, und da musste meine Mama arbeiten, ich war Schlüsselkind, ich war viel alleine, ich war mir selbst überlassen und dann musste ich mich halt selber über das Leben wursteln in einem relativ frühen Alter. Und das heißt, ganz viele Sachen, die man sonst an schlechtem, an ungünstigem, an hinderlichem Programm lernt, wurden bei mir quasi einfach nicht installiert. Und ich habe ja später auch sehr viel unterrichtet, ich nehme da mal wirklich jetzt dieses Wort, in der Lehrerfortbildung. Das fing erst an in Berlin, an der Diesterweg-Hochschule, ich weiß gar nicht mehr, die Lehrerfortbildungsinstitut in Berlin. Da habe ich den Lehrern Lerntechniken beigebracht und in Nürnberg am Pädagogischen Institut auch für die Lehrer. Und ich war so aufgeregt, so nervös beim ersten Mal. Ich da jetzt als junger NLP-Trainer soll da jetzt hingehen und so gestandenen Lehrern was übers Lernen beibringen. Ich war so aufgeregt. Die Aufregung hat sich nach 10 Minuten gelegt, denn nach bereits 10 Minuten war mir klar, ich weiß wesentlich mehr übers Lernen als die Lehrer. Und ich will und kann den Lehrern da überhaupt keinen Vorwurf machen. Viele von den Lehrern meinten, naja, sie sehen sich als Fachlehrer, das heißt, der Biologielehrer ist im Grunde Biologe und dessen Schwerpunkt im Studium war Biologie, aber jetzt nicht Lernen und Lehren, nicht Pädagogik, abgesehen davon, dass das, was man da in Pädagogik lernt, vielleicht sowieso nicht das Gelbe vom Ei ist. Das heißt, irgendwo muss man halt kürzen und in Deutschland, auch an den Universitäten, werden Professoren normalerweise nicht dafür gerühmt, dass sie gut unterrichten. Sie werden dafür gerühmt, dass sie großartige Forschungsergebnisse machen, dass sie wissenschaftlich arbeiten, aber nicht für die Lehre. Also Frau Birkenbiel meinte immer, Lehrer ist der einzige Beruf, wo es nur gute gibt. Also man hört ganz selten von schlechten Lehrern oder wie sie immer meinte, man hört immer wieder von Schülern mit Lernschwierigkeiten, aber man hört so gut wie nie von Lehrern mit Lehrschwierigkeiten. Es ist also der sozusagen einzige Beruf, wo immer die Kunden schuld sind, wenn es nicht funktioniert. Wie soll man es auch messen? Ist ja schwer, weil wenn man es mal sich theoretisch überlegt, was angenommen der Job eines Lehrers wäre es, den Schülern etwas beizubringen. Ja, dann wäre natürlich der beste Lehrer der, bei dem alle Schüler alles lernen. Wenn aber bei dem alle Schüler alles lernen, dann hätten ja alle Schüler immer eine Eins. Wenn aber bei irgendeinem Lehrer alle Schüler immer eine Eins hätten, dann kommt dann irgendwann der Direktor und sagt dem Kollegen, Sie, lieber Kollege, so geht das nicht. Bei Ihnen haben ja alle immer eine Eins. Das können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen die Gaußsche Kurve, wir brauchen die Normalverteilung, wir brauchen einige sehr gute, einige sehr schlechte und die meisten im Mittelfeld. Das heißt, das System an sich hat ja schon einen Konstruktionsfehler, dass wenn ich als Lehrer wirklich imstande wäre, dass ich allen Leuten alles beibringen könnte, vielleicht sogar noch leicht und mühelos, dann wäre ich ja vermutlich kein guter Lehrer. Dann würden die meisten sagen, der macht es den Schülern zu leicht, sowas in der Richtung. Und das ist ja auch das Merkwürdige. Später im Berufsleben, in der Wirtschaft, da wäre quasi ein Verkäufer, der allen alles verkaufen kann, das wäre der gewünschte und auch dann später in der Erwachsenenbildung oder vor allem bei firmeninternen Trainings. Wenn ich da eine Möglichkeit rausfinde, wie ich allen Leuten alles beibringen kann, dann werde ich sehr gut dafür bezahlt, aber nicht als Lehrer in der Schule. Das heißt, das System Schule hat auch ein paar Eigenarten, die natürlich sehr zweifelhaft sind. Und wenn man, ich kenne viele, die sind hoch motiviert und wirklich mit leuchtenden Augen und mit klopfendem Herzen haben die den Lehrerberuf angefangen und nach ein paar Jahren waren sie halt dann, ich will nicht sagen tief frustriert, aber schon ein bisschen eines Besseren belehrt. Das System macht komische Sachen mit einem. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen. Und ich hatte in meinen Seminaren in der Lehrerfortbildung in Nürnberg und in Berlin überwiegend die Lehrer, die im Großen und Ganzen die guten Lehrer, die besten Lehrer, die beliebtesten Lehrer waren, Die meinten auch oft, ach Gott, unsere Kollegen, die eigentlich hier sein müssten, die kommen gar nicht so zum Seminar. Weil es ja auch so ist, dass eigentlich die schon gut unterrichten, die wollen noch mehr darüber wissen, wie man unterrichtet. Und eine von den wichtigsten Sachen, die ich denen immer gesagt habe, ist, und das ist im Grunde eine Trivialität, das ist so klar und so simpel, aber ich sage es trotzdem, damit es einfach nur wirklich klar ist. Also im Grunde, wenn es eine Sache gibt, die wir Menschen wirklich können, dann ist es das Lernen. Also es gibt praktisch kein anderes Tier auf diesem Planeten, was es mit uns Menschen aufnehmen kann, was das Lernen betrifft. Also es gibt genügend Tiere, die sind stärker und die sind schneller und die können weiter springen und die können fliegen und die können schwimmen und die können klettern und die können was weiß ich. Wir sind als Menschen in den meisten Disziplinen irgendwie so im Mittelfeld. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass wir wohl sehr gut sind im Richtungshören, dass wir also sehr genau bestimmen können, aus welcher Ecke ein Klang kommt, aber es gäbe wohl irgendeine Mottenart, die das wohl noch besser kann. Also noch nicht mal da haben wir den ersten Platz. Aber was das Lernen betrifft, da sind wir wirklich spitze. Menschen haben gelernt, mehr oder weniger überall auf diesem Planeten zu lernen, auf diesem Planeten zu leben, in allen Kulturen. Du kannst jemanden aus Afrika nehmen und ihn irgendwie an einen Polarkreis setzen und er wird lernen, da umzugehen, also als Kind natürlich, später ist es ein bisschen schwieriger. Aber wir haben so unglaublich viel gelernt. Wir können auch imitieren, das können außer uns bloß noch die Menschenaffen, das ist auch sehr spannend. Die meisten Tiere können das nicht in der Art, wie wir das können, jedenfalls auch nicht mit dem Abstraktionsvermögen. Da hat Jean Piaget darauf hingewiesen, der sich auch viel mit Lernen beschäftigt hat. Er meinte, wenn man das so sieht, dass dann vielleicht ein kleines Mädchen mit seinen Freundinnen spielt, Kaffee trinken und hat da so eine kleine Puppenküche mit so einer kleinen Puppentasse und einer kleinen Puppenkaffeekanne und einem kleinen Puppentischchen und sitzt da mit ihren Freundinnen rum und spielt da mit so Puppentässchen und Puppenkuchenstückchen. Da meint Jean Piaget, wenn man es mal genau nimmt, die hat niemals gesehen, dass ihre Mutter mit Puppentassen und einer Puppenteekanne das Ganze gemacht hat. Die Mutter macht das mit einer echten Tasse und mit einer echten Kanne. Das heißt, das kleine Kind abstrahiert schon, erkennt schon das Muster so gut, dass es das später mit diesen Spielsachen nachspielen kann. Das ist eigentlich schon was sehr Besonderes, an dieser Stelle schon abstrahieren zu können. Also, was wir Menschen wirklich können, besser als jedes andere Wesen auf dieser Welt, ist Lernen. Und da ist es doch eigentlich erstaunlich, wie es kommt, dass so viele Menschen in die Schule gehen und hinterher behaupten, sie hätten Lernschwierigkeiten. Eigentlich gibt das keinen Sinn, weil das können wir wirklich. Und damals in diesen Kursen, die ich gegeben habe an Pädagogisches Institut und die Servik-Hochschule, da kamen dann auch manchmal Lehrer und meinten von irgendwelchen Schülern, dass die halt lernschwach oder so wären. Da meinte ich, wieso? Naja, der kann sich die deutschen Könige nicht merken, von Otto dem Großen aufwärts. Also Otto, Karl und wie die alle heißen. Und dann ist der halt irgendwie ein bisschen lernschwach. Und dann meinte ich, okay, der kann sich die deutschen Könige nicht merken. Und hab da ein bisschen geredet und dann kam raus, aber der Schüler wusste zum Beispiel von irgendeiner angesagten Band sämtliche Stücke, wann die erschienen sind und wer da noch mitgemacht hat und wie oft die gehört wurden und wie viel Geld die damit verdient haben. Also da hatte der alles darüber drauf im Kopf. Also liegt es ja offensichtlich nicht daran, dass das Gehirn nicht lernen kann. Nee, es liegt daran, dass, wie die Frau Birkmehl immer so schön meinte, die Meinung des Gehirns und des Gehirnbesitzers darüber, was lernenswert ist, halt manchmal auseinandergehen. Und dann hält dein Gehirn halt bestimmte Sachen für lernenswert, irgendwelche Werbesprüche, Werbejingles oder eben Musikstücke oder irgendwelche Sachen von den Promis oder auf Instagram oder TikTok oder wie das alles heißt. Das merkt sich das Gehirn dann quasi ganz von alleine. Übrigens auch Fehler merkt sich das Gehirn sehr gut, Beleidigungen und Ähnliches. Aber die deutschen Könige, tja, halt nicht so. Und woran liegt das jetzt? Ganz einfach. Das Gehirn merkt sich von selbst alles, was merkwürdig ist. Also alles das einfach, was es würdig ist, was es wert ist, dass man sich's halt merkt. Und dazu gehören die deutschen Könige halt normalerweise nicht wirklich. Und überleg mal, wenn die Kinder älter werden, wenn es dann um die wirklich wichtigen Sachen geht, sowas wie Arterhaltung, also letztendlich geht es dann um Paarung und davor ist der Flirt und das Ankommen beim erwünschten Geschlecht und dann vielleicht so ein heranwachsender junger Mann irgendwie eine begehrte Dame beflirtet und ihr dann zuraunt, du, ich weiß alle deutschen Könige auswendig. Ich kann mir vorstellen, dass das den Flirterfolg nicht unbedingt steigert. Das heißt, es fehlt natürlich komplett die Begründung, warum sollte dieser Mensch bitte schon die deutsche Könige lernen? Und da sagt das Gehirn nö, weil Speicherplatz im Gehirn ist zwar fast unbegrenzt vorhanden, aber es braucht ja doch ein bisschen Energie, Zucker oder ähnliches. Und drum will das Gehirn schon überzeugt sein, was da so lernenswert ist, was da so merkwürdig ist an dieser Stelle. Und wenn das Gehirn überzeugt ist, dann lernt das Gehirn wirklich ganz von alleine. Weil das ist wirklich ein Lernautomat und das Gehirn lernt alles für dich, was nach Meinung des Gehirns wichtig, lebenswichtig oder überlebenswichtig ist. Die Frage ist halt nur einfach, wie stellt das Gehirn fest, was wichtig, lebenswichtig oder überlebenswichtig ist? Und die Antwort ist ganz simpel, mittels Emotionen. Also dein Gehirn weiß, wie jedes andere Gehirn auch, seit ungefähr 100.000 Jahren, dass es in der Welt nichts gibt, was wirklich wichtig ist, was nicht mit starken Emotionen verbunden ist. Und die meisten Sachen, die die Kinder in der Schule lernen müssen, sind langweilig. Und langweilig kann nicht wichtig sein. Das ist ja quasi im Wort schon mit drin, dass langweilig nicht wichtig ist. Drum geht es darum, dass man den Stoff irgendwie aufbereitet, dass er interessant wird. Ja, da komme ich jetzt zu einer anderen Frage, die ist auch super spannend. Also, wieso ist Schule eigentlich so, wie sie ist? Und da kann man einfach nur aus ganzem Herzen Schule, Schulsystem und die Lehrer und alles, man kann die wirklich nur verteidigen, weil Schule ist nicht dafür entwickelt worden, dass Kinder darin lernen. Schule kommt aus einer Zeit, wo Lernen kein Thema war. Schule kommt aus einer Zeit, da war es vor allem ein soziales Projekt. Also nach allem, was ich weiß und was auch Frau Birkenbiel immer erzählt hat, ist Schule vor, glaube ich, ungefähr 150 Jahren als Regelschule eingeführt worden, primär als Mittel gegen die Kinderarbeit. In der damaligen Zeit, die Leute waren ja wesentlich ärmer, das Leben war wesentlich härter als heute, war das so, dass die Leute haben im Grunde jeden Tag gearbeitet und die Kinder haben auch ganz früh angefangen mitzuarbeiten. Und was es halt im christlichen Abendland immer schon gab, war der freie Sonntag. Das heißt, sonntags sind die Leute in die Kirche und danach war frei. Und für die Kinder gab es nach dem Gottesdienst die Sonntagsschule, wo sie halt so grundlegend lesen, schreiben, rechnen gelernt haben. Das war die Basis. Und ansonsten haben sie alles, was wichtig war, zu Hause gelernt, bei den Eltern und später halt in der Lehre, wo sie für den Beruf, vor allem die Jungs, ausgebildet worden sind. Das war, was da so war. Und dann, wohl zu Bismarcks Zeiten, wurde soziale Bewegung immer stärker und die Idee war, dass die Kinder jetzt, also gerade die kleinen Kinder, halt vielleicht nicht jeden Tag sich krumm und bucklig arbeiten sollen. Und dann hat man halt neben der Sonntagsschule irgendwo noch den Samstag genommen und dann noch den Freitag und den Donnerstag. Und irgendwann war man halt dann bei jeden Tag und dann kam die Idee, die Schulpflicht einzuführen. Und die Idee der Schulpflicht war wirklich gedacht als Mittel gegen die Kinderarbeit. Die zweite Idee war noch, dass natürlich von Anfang an klar war, wenn wir sowas wie Schule einführen in Deutschland, in Preußen, da ging es ja dann los, dann ist das auch dafür da, aus den Kindern brave Staatsbürger zu machen. Das heißt aufstehen, guten Tag, Herr Lehrer, stillsitzen, Acht geben, Angst haben vor Strafen und Ähnliches. Das heißt, es war primär eine Anstalt zum Erziehen, aber nicht fürs Lernen. Das mit dem Lernen wurde im Grunde erst ab den 60er, 70er Jahre spannend. Also da gab es dann die Wissensexplosion, da plötzlich war es wirklich eine Frage, was Leute lernen. Da fing es auch an, dass dann die ersten Firmen meinten, also Entschuldigung, aber die Leute, die jetzt aus der Schule kommen, mit dem, was die bei uns, das geht nicht, die müssen besser lesen, schreiben und rechnen. Das heißt, ungefähr so seit den 60er, 70ern gibt es wirklich viele, viele neue Konzepte, wie Schule sein könnte, sodass darin die Kinder viel schneller und viel einfacher lernen. Und kein einziges von diesen Projekten hat sich durchgesetzt, kein einziges. Es bleibt im Großen und Ganzen bei der Regelschule, wie wir sie kennen. Das ist doch spannend. Wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, obwohl eigentlich alle wissen, dass das so richtig nicht funktioniert? Und diese Frage hat sich auch Marshall Rosenberg gestellt. Und ich war ja bei ihm mehrmals in der Ausbildung. Und auch Marshall Rosenberg hatte ein eigenes Schulkonzept. Die Giraffenschulen hieß das bei ihm. Auch sehr, sehr spannend. War viel gewaltfreie Kommunikation mit drin und auch neue Lernkonzepte. Und auch die haben in Pilotprojekten sehr klar gezeigt, dass sie besser, ich hoffe, du hörst die Anführungszeichen, besser funktionieren als Regelschule. und haben sich nicht durchgesetzt. Und dann fragte Marshall Rosenberg sich und uns, und er hat uns auch die Antwort gegeben, wie kommt's, dass, obwohl wir inzwischen seit Jahrzehnten Schulkonzepte kennen, die eigentlich viel besser funktionieren als die Regelschule, wie wir sie gewohnt sind, wie kommt's, dass diese Schulkonzepte sich nicht durchsetzen? Und seine Antwort, die Antwort von Marshall Rosenberg war, es kann eigentlich nur daran liegen, dass Schule, wie wir sie kennen und Schule, wie ganz viele Menschen sie hassen, dass diese Schule trotzdem einen Zweck erfüllt, ein Ziel erreicht und dieses Ziel in Wirklichkeit wichtiger ist als das mit dem Lernen. Und Marshall Rosenberg hatte auch einen Verdacht, was das für ein Ziel ist, und er meinte, es ist nicht ein Ziel, es sind drei Ziele, die Schule erreicht und die so wichtig sind, dass sie deswegen in der bewährten Form weitergeführt wird. Und nach Marshall Rosenberg ist das erstens, die Kinder lernen in der Schule, dass sie jeden Tag 6 bis 8 Stunden sich mit irgendwelchem sinnlosen, doofen, langweiligen Zeug beschäftigen. Das brauchen sie später im Berufsleben. Das zweite ist, die Kinder lernen in der Schule, wer vorne steht, hat Recht. Das brauchen sie später im Berufsleben. Und das dritte ist, die Kinder lernen, dass das, was sie da tun, das tun sie für alberne Belohnungen in der Schule, Noten und später Geld. Das brauchen sie im Berufsleben später. Also die Idee von Marshall Rosenberg war, dass Schule in der Art, wie sie kaum einer mag, aber trotzdem den wichtigen Zweck erfüllt, dass sie die Leute vorbereitet für die Härten des Wirtschaftslebens. Nur auch da muss man sagen, die Wirtschaft ändert sich. Und mehr kommt es dazu, dass für unsere Wissensgesellschaft und diese vielen, also ich meine, mechanische Sachen werden mehr und mehr von Maschinen übernommen, von Robotern. Also da, wo man in den nächsten Jahren Menschen brauchen wird, wird man Menschen brauchen, die diese Art von Dressur vielleicht nicht verinnerlicht haben. Marshall Rosenberg ist inzwischen tot. Ich weiß nicht, wie weit er das alles so mitbekommen hat, diese Änderung des Schulsystems, aber es knirscht sehr und ändert sich aber wahrscheinlich trotzdem langsam. Also, das Gehirn ist eine Lernmaschine. Behaupte ich einfach mal, und unterstützend hinter mir spüre ich Vera F. Birkenbiel, Klaus Marwitz und andere Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Im Grunde, wenn du leicht und lustvoll lernen willst oder wenn du zum Beispiel deinen Kindern helfen willst, leicht und lustvoll zu lernen, ist die einfachste Strategie, alles zu vergessen, was du in der Schule über das Lernen gelernt hast. Also ich meine, die Inhalte, die du aus der Schule noch weißt, ist in Ordnung. Wenn du noch was weißt, dann bitte merk dir das. Wir hatten neulich in der Jablonski-Straße in der Ausbildung, ich meine, ich will nicht sagen, dass die Pausen das Tollste sind, aber die Pausen sind schon wirklich toll, waren wir in der Pause zusammen und redeten irgendwie über unsere Schulzeit und haben da Erinnerungen ausgetauscht. Und ich hatte also auch, wie die anderen, auch so frühe Erinnerungen, sogar irgendwie noch so schemenhafte Bilder vom ersten Schultag von der Grundschule. Und plötzlich wurde mir klar, ich habe Bilder von meiner Schulzeit, vom Schulgebäude, von den Lehrern, aber die ersten Erinnerungen an konkreten Unterrichtsstoff, also was ich inhaltlich genau gelernt habe, sind wirklich aus der Oberstufe, den letzten Schuljahren. Davor sind im Grunde 10 Jahre gelöscht. Keine Erinnerung, was ich da wann genau gelernt habe. Ich merke das zum Beispiel auch, ich beschäftige mich die letzten Jahre ja intensiv mit Geschichte. Ich mache da mal eine große Klammer auf. Es wird ja demnächst von mir auch einige Webinare und Podcasts geben über Spiral Dynamics. Vielleicht kennst du das Modell, was so über die Ebenen menschlicher Entwicklung, persönlicher Entwicklung, gesellschaftlicher Entwicklung hochgeht. Und da wird mir jetzt mehr und mehr klar, wenn man Spiral Dynamics verstehen will, muss man sich mehr oder weniger zwangsweise auch beschäftigen mit Geschichte, um halt im Rückblick die Entwicklungsstufen der Menschen zu sehen. Also ich beschäftige mich in den letzten Jahren sehr mit Geschichte und merke dabei natürlich auch, was ich in der Schule über Geschichte gelernt habe. Ich will nicht sagen, dass es nichts ist, also so ein paar ganz grobe Zeitpflöcke sind da schon eingepflanzt. Also ich meine Christoph Kolumbus, Martin Luther, Napoleon und Bismarck, ja, die Namen sagen mir was, aber ich wüsste kaum, dass ich über einen von diesen Leuten mit meinem Schulwissen mehr als einen Satz hätte sagen können, was die gemacht haben und was da für eine Bedeutung hat. Ich entdecke inzwischen Geschichte als ein super, super spannendes Fachgebiet. Die Frau Birkenbiel meinte mal, das Dumme an Schule ist, dass sie die Kinder in fast jedem Wissensgebiet an die Stelle führt, kurz bevor es leicht geworden wäre, kurz bevor es Spaß gemacht hätte, weil ja oft der Anfang schwer ist. Und nach Frau Birkenbiel entwickeln sich Wissenskurven ja exponentiell. Das heißt, es passiert erst scheinbar überhaupt nichts. Und dann geht es steil nach oben. Es gibt also irgendwann so eine Art Knick. Und Frau Böckenbühl meinte, die Schule bringt uns in den meisten Fachgebieten genau bis zu diesem Punkt, wo es halt nicht nach oben geht. Das heißt, wir beenden die meisten Wissensgebiete eigentlich noch in so einer Frustebene. Und ich habe es, glaube ich, jetzt auch noch im Wochengruß schon mal gesagt oder im anderen Podcast, als wir dieses Wochenende hatten, Slate of Mouse, meinte ein Teilnehmer in der Abschlussrunde der neuen Gutrunde, sowas wie Slate of Mouse gehörte eigentlich in der Schule gelehrt, da meinte ich zu ihm, sei froh, dass du es nicht in der Schule gelernt hast, denn wäre dieses Thema Unterrichtsstoff gewesen, dann würde es dir keinen Spaß machen heute, so macht es dir Spaß. Es ist wirklich erstaunlich, wie es Schule immer noch schafft, den Kindern an so super spannenden Sachen wirklich die Freude zu vermiesen. Eins von den Büchern, was Frau Birkenbiel sehr empfohlen hat, oh Gott, ich komme jetzt nicht auf diesen, der deutsche Titel, Englisch ist, glaube ich, Dumping Us Down von einem Herrn Gallo. Der war mal irgendwann Lehrer des Jahres in Amerika und der hat sehr viel nicht wirklich positiv darüber geschrieben, wie Schule wirkt. Und er hat zum Beispiel geschrieben, die Schulglocke ist wirklich ein Werkzeug des Grauens. Aus zwei Gründen. Ich meine, sie zerhackt natürlich den Tag, den Schultag. Aber er meinte, das zweitschlimmste an der Schulglocke ist, dass es den Kindern diesen Wahnsinn beibringt. Die Glocke läutet, der Unterricht beginnt und du musst dich jetzt für Geschichte interessieren. Also es ist jetzt quasi einfach Dienstag früh 8 Uhr. Und Dienstag früh 8 Uhr heißt, du musst dich für Geschichte interessieren, ob du willst oder nicht. Aber er meinte, noch schlimmer ist die Glocke am Ende der Stunde, weil es ist völlig egal, wie sehr es dich im Augenblick interessiert. Es ist völlig egal, wenn du wirklich Begeisterung dafür entwickeln haben solltest, ist es egal, es kommt die Schulglocke und du musst aufhören. Also er meinte, noch schlimmer, als dass du anfangen musst, obwohl du nicht willst, ist, dass du selbst dann aufhören musst, wenn du wollen tätest. Ich meine, dass da am Ende bei kaum jemandem noch Motivation übrig ist, braucht einen eigentlich nicht wundern. Ich mache da auch mal eine kleine Fußnote über das Wort Motivation. Die Lateiner wissen das, Motivation, da steckt drin movere, emovere, das ist die Wurzel bewegen, bewegt werden, das heißt die Motivation ist im Deutschen der Beweggrund. Und verwandt mit dem Wort Motivation ist ein anderes Wort, das sich aus der gleichen Silbe ableitet, nämlich das Wort Emotion, das ist die Gemütsbewegung. Und beides hat mit Bewegung zu tun und Bewegung hat mit Muskulatur zu tun, so dass meistens, wenn Leute Emotionen spüren, wenn sie emotional sind, dann fangen sie an, sich zu bewegen. Und dasselbe gilt auch, wenn sie motiviert sind. Das heißt, diese Verrücktheit der Schule, dass sich Schule eigentlich wünscht, dass Kinder hochmotiviert still sitzen, ist völlig verrückt. Das geht nicht. Also gerade Kinder, wenn Kinder motiviert sind, wollen die sich normalerweise bewegen, weil sie ja motiviert sind. Sie sind ja bewegt und wer bewegt ist, will sich bewegen. Also sind ganz, ganz viele verrückte Sachen. Ich will mal so ein paar, zwei, drei Ideen noch, weil wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit, so zwei, drei Ideen dir geben, so die vielleicht die wichtigsten Grundideen, wie man das mit dem Lernen anders machen kann. Also eine Sache ist, glaube ich, so trivial, dass ich sie trotzdem sage. Lernen und Stress widerspricht sich. Unter Stress zu lernen ist fast unmöglich. Es ist nicht ganz unmöglich, es ist fast unmöglich. Was daran liegt, dass Stress natürlich mit Unsicherheit verbunden ist und Leute, die Stress haben, wünschen sich Sicherheit. Und Sicherheit ist verbunden mit bekannt in dem Metaprogramm, bekannt oder neu. Gemeinsamkeit oder Unterschied. Das heißt, wer im Stress ist, wer Sicherheit sucht, sucht nach Bekanntem, sucht nach Dingen, die er halt schon weiß und kennt. Und das ist halt das Gegenteil von Lernen, weil, wie Gregory Bateson schon so schön meinte, Lernen heißt, einen Unterschied zu machen, wo vorher keiner war. Also Lernen ist immer mit Unterschiedsbildung verbunden. Aber Unterschiede zu bilden, was Neues zu lernen, was ich nicht weiß zu lernen, ist halt immer verbunden mit einem kleinen bisschen Unsicherheit. Das heißt, ich muss mich trauen, in die Unsicherheit, in das Nichtwissen zu gehen. Wenn ich aber Stress habe, wenn ich Angst habe, ist das Letzte, was ich mir jetzt noch wünsche, noch mehr Unsicherheit und noch mehr Stress. Und darum geht richtiges Lernen eigentlich nur in einer spielerischen, sicheren Umgebung. Und der Zaubertrank schlechthin, das beste Gefühl, die grundlegende Emotion für Lernen, ist halt Neugierde. Und Neugierde ist halt so ein Gefühl, was die meisten Leute in Stress und Panik echt nicht haben. Also wenn du im Stress bist und du bist in irgendeiner Firma und es kocht und brodelt alles und dein Stresslevel ist schon wirklich im roten Bereich und jetzt kommt Strahlen, dein Kollege tippt dir auf die Schulter und sagt, du, ich weiß noch was ganz Neues, dann wirst du merken, das ist das Letzte, was dich jetzt interessiert. Du willst jetzt nichts Neues. Du möchtest eine Ruhe haben und einfach das machen, was du machst. Das heißt, das Gehirn ist nicht wirklich aufnahmebereit für neue Informationen im Stress. Warum trotzdem manchmal die strengen Lehrer, bei denen die Kinder Angst haben, die besseren Erfolge haben, lasse ich aber mal weg. Das ist jetzt eh schon alles zeitlich so weit umstritten. Nicht umstritten, überschritten. Okay, ich will dir mal ein Modell, ich habe mehrere Modelle entwickelt, um das Lernen zu erklären. Eins erkläre ich jetzt noch und dann höre ich mir den Podcast auf. Das ist die Lernschleife. Und wenn du dir die Lernschleife visualisieren möchtest, dann stell dir einfach vor eine liegende 8, so ein Unendlichkeitszeichen. Und es beginnt, quasi erste Phase ist da, wo, wenn du in der Mitte anfängst, sich das zum ersten Mal nach oben erhebt. Die beiden oberen Wölbungen der liegenden 8 sind die beiden Input-Phasen und sind die beiden bewussten Phasen. Und die beiden unteren sind die beiden unbewussten Phasen. Auf der einen Seite hast du die Input-Phase, auf der anderen Seite hast du die Output-Phase. Das heißt, du hast von der einen, die erste Phase ist der bewusste Input und die zweite Phase der unbewusste, verarbeitete Input. Dann kommt bewusster Output und unbewusster Output. Wir gehen es gleich durch. Also, Phase 1 ist Aufnehmen im Chaos. Chaos ist das Zauberwort. So komisch das klingt, was unser Gehirn gar nicht mag, ist Ordnung. Also das Gehirn ist dafür gemacht, Muster im Chaos zu erkennen. Und dazu muss man wissen, wo der Unterschied ist zwischen Chaos und Unordnung. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du in den Wald gehst, ein richtig echter Wald, ein Urwald, ein natürlicher Wald, dann ist das so, dass da Bäume stehen. Und zwar einfach querbeet. Wenn das ein richtiger Wald ist, dann stehen die Bäume da durcheinander. Hier der eine, da der andere. Großer, kleiner Baum, alter und junger, ein dicker und dünner. Laub, Nadel, Erle, Eiche, Buche, Fichte, was da eben alles durcheinander ist. Und man findet das schön. Man geht da gerne durch, da gibt es einen Waldweg und der geht auch so schief und krumm. Und jeder sagt, ach, ist das schön, ein Wald, hier fühle ich mich wohl. Wenn du dann plötzlich in eine Stelle kommst, wo die frischen Wald angepflanzt haben und quasi eine Baumschule ist und die Bäume stehen da alle in Reihe und Glied. Das heißt, wie an der Leine aufgezogen, gleicher Baumtyp, gleiches Alter, gleicher Abstand. Dann sagen viele Leute, das ist aber nicht schön und gehen schneller, weil das ist ja kein echter Wald. Das ist der Unterschied zwischen Chaos und Ordnung. Das heißt, der richtig original echte Wald, der ist chaotisch und die Baumschule ist ordentlich. Wenn du jetzt aber irgendwo im Wald, sei es im natürlichen Wald oder im angepflanzten Wald, plötzlich irgendwelche Getränkedosen auf dem Boden findest, das ist Unordnung, das gehört da einfach nicht hin. Das heißt, im Chaos gibt es schon eine Struktur, aber sie ist in gewisser Weise unvorhersehbar. Zum Beispiel Gebirge sind auch eine chaotische Struktur und ich glaube, die Alpen würden den Leuten weniger Spaß machen, wenn zum Beispiel die Berge da der Größe nach sortiert werden. Also stell dir vor, Alpenpanorama und die Berge der Größe nach sortiert. Das fändest du vermutlich auch nicht so schön. Oder Wolken. Wolken sind auch eine chaotische Struktur. Und jetzt ist das so, dass unser Gehirn quasi automatisch Freude daran hat, in so ein Chaos Muster zu bringen. Und das weißt du daran, dass wenn du zum Beispiel in die Wolken guckst, und es dir so geht, wie es den meisten Menschen geht, dann siehst du da manchmal irgendwelche Formen, Tiere, Gesichter. Oder du guckst eine Baumrinde an und plötzlich guckt dich ein Gesicht an, irgendwelche Bodenfliesen. Also wir neigen dazu, dass wir Muster erkennen im Chaos. Und ich verrate jetzt ein Geheimnis, in diesen Wolken, Baumrinden und Bodenfliesen sind gar nicht wirklich Gesichter und Tiere drin, die siehst du da nur. Aber das ist, was uns Freude macht, selber drauf kommen, das Muster erkennen. Davon leben alle Krimi-Autoren, weil jeder, der einen Krimi liest, möchte eben selber drauf kommen. Und drum, weil das Gehirn so gemacht ist, Ordnung ins Chaos zu bringen, ist es so, dass wenn wir Dinge lernen sollen, die ordentlich sind, die kariert sind, die alle im gleichen Abstand sind, die vorgekaut sind, das ist von vornherein schon mal langweilig. Da ist ja nichts mehr zum Draufkommen. Da fehlt ja dieser Aha, da fehlt dieser Klick, weil ich meine, dieses Mustererkennen, dieser Klick, dieses Verstehen im Kopf, das ist hormonell wirklich dicht am Orgasmus. Also das ist jetzt nicht so dahingesagt. Das ist eine sehr ähnliche Struktur, die da abläuft und das sollte man dem Gehirn wirklich nicht verwehren. Also jetzt, es gibt Strategien, wie man zum Beispiel ordentlichen Stoff chaotisch macht. Die meisten Kinder haben das von selber drauf, indem die zum Beispiel einfach drei Fächer gleichzeitig lernen. Also die lernen dann halt Mathe, Deutsch und Geschichte parallel. Und schon wird es ein bisschen chaotischer. Zufall reinbringen ist auch so eine Strategie. Die meisten Eltern drehen durch. Dabei ist es die richtige Strategie. Ich habe damals in meinen Seminaren bei den Lehrern, habe ich die oft gefragt, weil die meisten Lehrer haben ihr eigenes Fach wirklich gerne gelernt. Und habe ich die dann gefragt, jetzt mal ehrlich, wie lernen Sie eigentlich? Und dann wurden viele von denen so ein bisschen peinlich berührt und meinten, ui, ja, also ich würde es ja meinen Schülern verbieten, aber ich habe dann also ein Buch am Schreibtisch liegen, eins am Bett, eine Zeitschrift am Klo, suche zwischendurch im Internet, schreibe mir ein paar Sachen auf, blättere in einem anderen Buch, rufe eine Freundin an, rede mit der, es geht quer durcheinander. Meinen Schülern würde ich sagen, lern so nicht, nimm das Buch und lies es von vorne bis hinten durch. Ist eigentlich schon komisch, ne? Das heißt, die Lehrer wissen eigentlich unbewusst, wie man richtig lernt, nämlich chaotisch und durcheinander und ein bisschen durch Zufall. Weil dann kann das Gehirn verknüpfen, aber den Kindern sagen sie, liest das Buch der Reihe nach durch. Naja, also Phase 1, Lernen im Chaos. Und wenn du das lang genug gemacht hast, beginnt automatisch Phase 2, Verarbeiten in Trance. Das ist, wenn du ein Buch liest und plötzlich merkst, dass du die Seite jetzt schon seit 5 Minuten anstarrst, da Löcher reinbrennst mit deinem Laserblick und deine Gedanken irgendwo sind. Oder manchmal ist auch so, dass du ein Buch liest und plötzlich hochschreckst und feststellst, die letzten 2 Seiten hat irgendjemand gelesen, aber nicht du, und du blätterst zurück und alles kommt dir unbekannt vor und du warst scheinbar nicht mehr online, irgendwo anders. Das ist die Phase, wo dein Gehirn ganz von alleine in Trance geht und verarbeitet ganz von alleine, unbewusst, da brauchst du nichts dafür machen. Das, was du nicht machen kannst in der Phase, ist weiter Input. Also nehmen wir an, du liest ein Geschichtsbuch und du stellst fest, du kommst in diese Verarbeitungstrance, es ist extrem albern, weiter das Geschichtsbuch zu lesen, weil das passt eh nicht mehr rein. Aber, gute Nachricht, du könntest jetzt ein Mathematikbuch lesen, weil während dein Gehirn Geschichte verarbeitet, passt Mathematik wieder rein. In der Schule ist es so, dass dann die Kinder gerne dann so mit leichten Wippbewegungen aus dem Fenster gucken, so einen wackelnden Baum vor dem Fenster angucken und vor sich hin träumen. Das ist Phase 2, Verarbeiten in Trance. Wenn die zu Ende ist und die endet plötzlich und unerwartet, in den blödesten Augenblicken kommt Phase 3. Das ist dann Output mit dem Wunsch nach Bestätigung. Das ist so, wo man dann dringend eine Freundin anrufen will und der sagen will, was man gerade verstanden hat. Dummerweise ist dann die Freundin normalerweise in einer ganz anderen Ecke in ihrem Gehirn unterwegs und interessiert sich gar nicht wirklich dafür. Oder man muss es aufschreiben, man muss es irgendjemandem erzählen. In der Schule ist es dann oft so, dass es die Kinder dem Nachbarn erzählen wollen und der Lehrer fühlt sich gestört, weil plötzlich werden sie alle laut. Am liebsten würde man es jetzt anwenden, das wäre das Allerbeste. Also jetzt braucht es eine Bestätigung des Gelernten. Und danach kommt Phase 4, Vergessen und Erinnern. Das heißt, das, was ich verstanden habe und angewandt und bestätigt habe, wird dann normalerweise recht schnell langweilig. Und dann vergesse ich es. Und dann wäre es wichtig, ich könnte mich im richtigen Augenblick, zum Beispiel in der Prüfung, wieder daran erinnern, was viele nicht können. Und hinterher fällt es ihnen wieder ein. Weswegen Frau Birkenbiel auch immer meinte, die meisten haben eigentlich gar kein Input-Problem, weil das Gehirn lernt wirklich erstaunlich gut. Die haben ein Output-Problem. Denen fällt es nicht im richtigen Augenblick ein. Und jetzt rate mal, was Frau Birkenbiels Hauptidee war, um Leuten zu helfen, dass ihnen die Sachen einfallen, richtig ABC-Listen, weil die ABC-Listen üben ja genau das, wie man an das Wissen wieder rankommt. So, ich gucke auf die Uhr und stelle fest, das war doch wieder länger, als ich gedacht habe und ich bin zu einem Modell gekommen, übers Lernen und hätte noch viel weiteres zu erzählen. Vielleicht mache ich nächste Woche darüber einen zweiten Teil oder auch über Spiral Dynamics oder auch mal wieder mit Dagmar Ling. Die wollten ja auch einen monatlichen Podcast machen. Es gibt so viel, worüber man podcasten könnte, worüber ich podcasten könnte. Wenn du da Wünsche hast, dann wäre mein Tipp, ja Gott, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail, info@ralf-stumpf.de, sag mir, was du dir an Podcast-Themen wünschst und ich schaue, ob ich die hier mit aufnehme, weil du merkst, es ist an Themen kein Mangel und ich muss mich entscheiden und wenn ich weiß, was gerne gehört wird, entscheide ich mich gerne dafür. Und dann war es das heute mit dem Podcast 22. Ich wünsche dir viel Spaß damit, den gehört zu haben. Es gibt zu dem Thema Lernen und Lehren auch noch ein Webinar von mir, was ich im Studio Jablonski gemacht habe. Das ist allerdings auf Edumanto in der Restricted Area. Ich denke da mal an die Bibliothek von Harry Potter. Im abgeschlossenen Bereich, da kommen die Ausbildungsteilnehmer ran und auf der World of NLP die Abonnenten ab Pro. Da könntest du dieses Webinar, wo ich die wichtigsten Modelle übers Lernen vorstelle, dir nochmal angucken. Ansonsten, vielleicht gibt es nächste Woche noch einen zweiten Teil über Lernen und Lehren. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und bis nächsten Dienstag. Tschüss.